Bevor es mit dieser Podcast-Folge gleich losgeht, eine wichtige Sache vorab. Also bleib bitte kurz dran. Wieso hörst du diesen Podcast? Weil du dich mit Rhetorik beschäftigen willst, ja. Aber willst du dich selbst darin auch verbessern? Selber an dir und deiner wichtigsten Fähigkeit für Erfolg arbeiten? Das Anhören meines Podcasts wird dich dabei unterstützen und auch gleich wartet wieder eine spannende Folge auf dich. Aber ehrlich, wirklich voranbringen wird dich meine Empfehlung an dich jetzt. Das kostenfreie Live-Rhetorik-Training mit mir, Michael Ehlers, Rhetoriktrainer. Darin erfährst du, wie du Redeangst besiegen kannst, was du tun kannst, um andere Menschen zu überzeugen, welche Tricks die Profis nutzen, um in allen Situationen Sicherheit auszustrahlen, mit welcher innovativen Methode du über dieses Training hinaus am Ball bleiben und deine Rhetorik in der Praxis trainieren kannst. Sei also dabei. Pausiere gerne die Folge und gehe auf www.rhetorikheld.de. Diese Website findest du auch in den Shownotes. Wir sehen uns dann. Ich freue mich riesig drauf und jetzt viel Spaß bei der Folge.
Ehlers Rhetorik-Podcast. Wer etwas zu sagen hat, sollte reden können. Ihr Rhetorik-Podcast für Management, Kommunikation und Strategie.
Neuer Podcast, neues Thema. Schlagfertigkeit. Hallo Michael.
Hallo Sarah.
Heute möchte ich mit dir über das Thema Schlagfertigkeit reden, denn wer kennt's nicht, du hast ein Meeting oder eine Präsentation, du bist gut vorbereitet und dann Mitarbeiter, Kollege oder Chef lässt irgendein dummen Spruch oder Kommentar zu deiner Präsentation, zu deinem Statement los. Und du stehst da und denkst dir, erstmal komplett leer im Kopf, du weißt nicht, wie du drauf reagieren sollst. Du gehst dann raus, 10 Minuten später, 15 Minuten später fällt dir die Antwort ein. Ja, aber jetzt kannst du ja nicht zurückgehen und sagen so, ach ja, Entschuldigung, jetzt übrigens habe ich die perfekte Antwort für deine Frage oder für deinen Kommentar. So, ich glaube, viele kennen es und ich habe die Situation schon gehabt, du bestimmt auch schon. Wie gehe ich denn jetzt damit um, in der Situation souverän gut zu antworten und zu kontern oder das auch auszuhalten? Michael.
Ja, wie gehe ich damit um? Als erstes, die schon länger den Ehlers Rhetorik-Podcast hören oder auf meinen Seminaren Vorträgen waren, wissen, dass ich mit dem Wort Schlagfertigkeit nicht so viel anfangen kann, weil das bereits die falsche Lösung beinhaltet. Denn wenn ich zurückschlage in so einer Situation, dann bekomme ich meistens noch größeren Ärger, als ich ihn vorher schon hatte oder als der Spruch vielleicht ausgelöst hat. Ich bin ein Freund von Wortmächtigkeit. Das heißt, seh zu, dass du ganz viele Werkzeuge in deinem rhetorischen Werkzeugkoffer hast, wie du mit solchen Situationen umgehen kannst. Das berühmteste Beispiel, finde ich, für misslungene Schlagfertigkeit ist das Beispiel der Suffragetten in England, Emmeline Pankhurst. Die war ja eine der großen Rednerinnen, die ich auch in meinem letzten Buch, Die Säulen der positiven Kommunikation, habe ich eine ihrer wichtigsten Reden einmal analysiert, war eine großartige Rede. Und die Emmeline Pankhurst war die Tochter eines Abgeordneten, der nicht zu den beiden großen Parteien gehörte, also ein klassischer Hinterbänkler. Und sie hat die Suffragetten mitgeführt mit anderen wertvollen Damen. Und sie war die erste Frau, die sprechen durfte im Parlament, wenn auch in dem nicht ganz so wichtigen Haus damals. Aber diese Bewegung wurde halt immer größer und dann kam sie. Und dann hat sie dort einen großartigen Vortrag gehalten, warum es wichtig ist, dass auch Frauen das Wahlrecht erhalten. Und der Ministerpräsident zu der Zeit hieß Asquith und das war so ein richtig alter weißer Herr, wie man sich das klassisch im Übelsten vorstellt, in dieser Zeit eben damals normal. Und der hat dann am Ende ihrer Rede gesagt, jo, das haben sie aber fein vorgetragen, aber wir hier alle sind der Meinung, und da hat er gleich für alle gesprochen, sie haben nun wirklich genügend häusliche Pflichten als Frau, sie müssen kochen, sich um ihren Mann sorgen, die Kinder erziehen. Und Politik ist etwas sehr Kompliziertes, das lassen sie mal weiter die Männer machen, sie dürfen jetzt gehen. Und dann war die natürlich stinksauer, weil sie überhaupt nicht gehört wurde und auch nicht ernst genommen wurde. Und hat ihn dann zugerufen, wenn Sie mein Mann wären, ich würde Ihnen Gift geben. Und dann hat er schlagfertig geantwortet, wenn Sie meine Frau wären, glauben Sie mir eins, ich würde es nehmen. Alle Herren waren am Lachen. So, das war jetzt schlagfertig. Und dieser Humor löst ja auch viel, wie wir wissen. Aber dieser Humor geht eben gegen einen Menschen, nämlich um die Person, die sich eh schon nicht gesehen fühlt. Entsprechend geht die so richtig hoch und brüllt beim Rausgehen, gehen Sie doch zum Teufel, Sie werden schon sehen, was sie davon hat. Und er dreht sich jovial zu seinen anderen Ministerkollegen um und sagt, ja, ja, ist klar, gehen Sie zum Teufel. Jeder wirbt gerne für seine Heimat. So, und das war der Beginn einer neuen Phase der Suffragetten, während bis zu dieser Phase die Suffragetten noch eine sehr friedvolle, demonstrierende Organisation waren, ging es dann mit den ersten Toten los und mit Bombenanschlägen. Das heißt, diese Schlagfertigkeit hat dafür gesorgt, dass die beiden Parteien nicht zueinander gefunden haben, sondern sich noch mehr getrennt haben. Und immer wenn wir das machen, auch wenn wir einen Lacher produzieren und manche Leute sagen, boah, das ist aber witzig gelöst, ist ja die Frage, was bleibt danach? Und deshalb ist das Wichtigste, möglichst nicht schlagfertig auf solche Situationen zu reagieren, sondern wenn der andere eine Abwertung macht, erst einmal zu verstehen, was passiert da. Jemand hat dich abgewertet. Das Erste, was wir wissen müssen, ist, wenn dich jemand abwertet, warum tun Menschen das denn überhaupt? Hast du eine Idee, Sarah? Warum macht der eine Mensch den anderen Menschen klein?
Ja, um sich selbst aufzuwerten in dem Moment.
Das ist der Punkt, genau. Das heißt, jemand, der einen anderen Menschen abwertet, hat wahrscheinlich jetzt gerade ein Riesenproblem mit seiner, mit seinem Selbstbewusstsein. Vielleicht im unternehmerischen Kontext, vielleicht Aufgaben nicht so gut gemacht und möchte das überspielen. Und das Überspielen kriegen wir natürlich sehr gut hin, wenn wir Nebenkriegsschauplätze schaffen. Und diese Nebenkriegsschauplätze kann ich schaffen, indem ich einen persönlichen Disput hervorrufe. Also anderen haltlose Vorwürfe mache oder andere B-Werte, was mir nicht zusteht, oder abwerte sogar. Und dann kommt eben dieser lustige Spruch. Und das, deshalb ist das Allerwichtigste, wenn ich mich abgewertet fühle in so einer Diskussion, dass ich erst einmal ruhig bleibe und nicht schlagfertig reagiere mit einem dummen Spruch, sondern sofort mimisch und körpersprachlich zeige, das ist nicht in Ordnung. Und wenn ich das fühle und klar schon weiß, das war jetzt gerade eben kein sachlicher Angriff, sondern ich wurde abgewertet, in dem Augenblick sofort eine Ich-Botschaft schicken, das ist das einzige Mittel der Wahl und idealerweise, das fällt Männern immer ein bisschen schwerer als Frauen, auch sofort eine Emotion zu benennen. Ne? Mhm. Ich habe diese Abwertung wahrgenommen, und das hat mir wehgetan, in dieser Gruppe so behandelt zu werden. Und das verbitte ich mir klipp und klar. Das ist die richtige Lösung an dieser Stelle. Eine sofortige Abgrenzung von dieser Abwertung. Und dann geht es mir auch schon besser. Mhm.
Und wenn ich jetzt aber diese Emotionen spiegel oder benenne, dann laufe ich ja auch Gefahr hin, dass der andere sich ja weiter über diese Emotion echauffieren könnte. Wie gehe ich dann damit um?
Hier an dieser Stelle, wenn der andere jetzt noch einen drauflegt, es gibt erstmal zwei Effekte. Das eine ist die Reaktion des anderen und das dritte, wenn weitere Leute im Raum sind, was ja meistens der Fall ist, wenn weitere Leute im Raum sind, wie reagieren die dann darauf? Ne? Und hier ein klares Statement zu sagen, nein, bei aller Liebe, sorry, aber wir sind hier in einem Unternehmen, hier geht es darum, dass wir Aufgaben zu erfüllen haben, für unseren Kunden da zu sein, die bestmöglichen Produkte und oder Dienstleistungen darzustellen. Was hier aber in diesem Meeting passiert, hat überhaupt nichts mit unserer Arbeit zu tun, sondern es geht darum, dass hier eine Person eine andere Person angreift und ich lasse mir das nicht gefallen. Ganz klipp und klar. Und ich möchte wirklich mal eher fragen, wie es denn überhaupt zu dieser Situation kommt. Habe ich irgendetwas ausgelöst? Habe ich hier irgendjemanden angegriffen? Das ist nicht der Fall. Gut, dann können wir uns ja mal die Frage stellen, was passiert hier gerade in dem Raum und ist das in Ordnung? Ich verbitte mir sowas, so lasse ich mit mir nicht umgehen. Fertig, aus. Wenn die Gruppe jetzt zu dieser Person geht und dazu neigt, ihr zuzustimmen, dann ist der nächste Weg klipp und klar, dass ich zum direkten Vorgesetzten gehe und ein klärendes Gespräch fordere. Wenn diese Vorgesetzte nicht die Eier hat, das zu machen, das gibt's natürlich, dass Vorgesetzte aus Harmoniesucht sagen, och nö, wird schon alles wieder werden, die soll sich mal nicht so anstellen, dann ist der nächste Weg in die Personalabteilung. Und wenn ich dort auch keine Unterstützung bekomme, gibt es eine dritte Instanz. Und das ist der Betriebsrat, an den ich mich wende, beziehungsweise eine vertrauenswürdige Person, der ich mich dann entsprechend öffne und sage, was dort gerade passiert, damit dieser Prozess beendet wird. Denn wenn so etwas dauerhaft passiert, sprechen wir umgangssprachlich von Mobbing. Mhm. Das ist dann das systematische Ab- und Bewerten einer Person, um sie in der Hierarchie oder auch in der persönlichen Beziehung zu anderen Menschen auszugliedern. Und das dürfen wir uns nicht gefallen lassen, weil das solch einen psychischen Druck auslösen kann, da kennen wir genügend Fälle, die dann bis hin zum Suizid gehen. Und der Punkt ist der, wenn dir so etwas passiert, grundsätzlich, du musst dir das nicht gefallen lassen. Es gibt aber noch eine Sondersituation, die wir auch bewerten müssen. Wenn es gibt natürlich Kulturen, in denen diese Spielchen, und das sind ja Kommunikationsspielchen, die wir auch schon kulturell überliefert bekommen haben, in dem diese Spielchen einfach quasi zum guten Ton gehören. Mhm. Das heißt, ist die Intention meines Gegenübers tatsächlich negativ? Grundsätzlich muss ich mir es nie gefallen lassen, wenn mich jemand abwertet. Aber wenn ich jemanden habe, mit dem ich eine wirklich gute Beziehung habe und der einfach vielleicht so aufgewachsen ist, dass er erst einmal so ein bisschen Spannung in das System bringen möchte und das macht er mit so leichten Witzchen, dann darf ich natürlich auch darauf reagieren. Ich würde mich aber trotzdem immer wieder abgrenzen oder das persönliche Gespräch benutzen und sagen, alles klar, mein Freund, ne, jetzt mal einen lustigen Spruch zurück. Eine der Methoden ist Klimax, einen oben draufsetzen. Mhm. Jemand geht mich an und sagt, ach, dein Kleidungsstil ist ja heute wieder super angemessen. Ich komme am Casual Freitag in den Jeans. Alle anderen haben nicht gecheckt, dass Casual Freitag ist. Vielleicht ist das eine Unternehmenskultur. Und dann kann ich natürlich antworten, naja, gut, einer von uns hier im Raum kann zumindest den Kalender lesen und kennt die Betriebsangaben in Bezug auf Kleidungsstil am Freitag. So, einen oben draufsetzen, das wäre dann eine schlagfertige Antwort. Und ich kann nachher natürlich immer noch im Vier-Augen-Gespräch zu dieser Person gehen und sagen, pass auf, warum hast du diesen Spruch gebracht? Du hast mich hier in der Gruppe abgewertet und ich finde das nicht gut. Mhm. Wenn allerdings Spruch und Gegenspruch dann mit einem Lachen und vielleicht auch einem anerkennenden Nicken von der anderen, so kennen wir dich, ne? So endet, dann kann das natürlich okay sein. Aber das darfst und musst du in der einzelnen Situation für dich entscheiden, wie du damit umgehst.
Also wichtig ist hier erstmal, sich von diesem Angriff zu distanzieren, gar nicht emotional drauf einzugehen, ihn auch einfach stehen zu lassen und nicht eben schlagfertig zurückzukontern. Und im besten Fall mit Humor das Ganze auflockern und nach dem Meeting oder der Präsentation dann ins 1-zu-1-Gespräch mit der Person reingehen und wenn das nicht hilft, dann eben die nächste Instanz mit reinnehmen. Jetzt ist es ja auch so zum Beispiel, oder ist es ja auch aufgefallen, dass es Frauen, das ist mir zum Beispiel aufgefallen, immer ja noch dieses Bewerten sehr viel haben und sich da viel mehr in Anführungsstrichen in Meetings noch beweisen dürfen beziehungsweise auch müssen, um da ja diese Anerkennung zu bekommen. Das sagt, hier geht es auch viel um das Thema Selbstwert und ein ganz spannendes Wort. Du sagtest, wortmächtig zu sein. Wie werde ich denn jetzt als Frau wortmächtiger, um das Ganze aushalten zu können?
Ja, also erstens, tatsächlich gibt es einen geschlechtlichen Gap. Da können wir mal einen extra Podcast zu machen, gerne, Sarah. Gerne.
Ja, gutes Thema.
Dass wir
Thema.
Das Thema mal ansprechen. Ja, weil es mir ja auch als Vater von zwei Töchtern wirklich eine Herzensangelegenheit ist. Und viele wissen ja, dass ich seit 17 Jahren in St. Gallen doziere an den Top-Management-Schulen und dort ist die Frauenquote auch immer noch miserabel. Und wir müssen uns wirklich mal kulturell fragen, wo sind wir da hingekommen? Der Feminismus, wie er heute begriffen wird, oder auch die Emanzipation, wie sie heute begriffen wird, wird aus meiner Sicht nämlich gänzlich falsch angefasst. Hätten wir sie nämlich richtig angefasst, hätten wir längst schon Lösungen produziert. Aus meiner Sicht lösen wir aber Diskussionen aus, wie beispielsweise dieses fürchterliche indoktrinierte Gendern, das tatsächlich nicht hilft, das wissen wir bereits. Und da gibt es aus meiner Sicht wirklich andere Lösungen. Wir müssen auf anderer Ebene angreifen. Ja, es betrifft tatsächlich häufiger Frauen. Das kann durchaus stimmen, aber insgesamt werden natürlich immer gerne von den Leuten, die eh schon wenig Selbstbewusstsein haben, was ja auch aus einer waschechten Persönlichkeit herrühren kann, wenn sowas dauernd Persönlichkeitsstörung herrühren kann, wenn so etwas dauerhaft passiert, die suchen sich natürlich auch Leute, die angreifbar sind. Und diese Punkte, wo du angreifbar bist, sind eigentlich menschliche Stärken. Wenn wir in einer gesunden Kultur und Gesellschaft leben würden, würden wir in dieser gesunden Kultur Empathiefähigkeit und Selbstreflexionsfähigkeit als große Stärke bewerten. Und wir haben eben auch gerne dauerhaft Menschen um uns herum, die besonders empathisch sind und die auch selbstreflektiert sind, die sich tatsächlich selbst hinterfragen und deshalb zum Beispiel auch Kritik annehmen können. So etwas haben wir eben. Aber der sich jetzt besonders darstellen möchte, sucht sich natürlich nicht die robusten, stabilen und narzisstisch geprägten Persönlichkeiten aus, sondern er sucht sich jemanden aus, wo er ahnt, dass dieser Angriff auch sitzen kann. Mhm. Und dort haben wir eben Probleme. Ich kann gerade den Menschen, die sagen, ich fühle viel, ich habe das Gefühl, ich nehme mehr wahr wie andere Menschen, oder die mal einen Deep Ocean Persönlichkeitstest gemacht haben und dort eben auch feststellen, dass sie vielleicht auch noch über die Kombination erhöhter Enthusiasmus, also spontane Freude, Begeisterungsfähigkeit und erhöhte Empathie benutzen. Gerade diese Menschen müssen ihren rhetorischen Werkzeugkoffer füllen mit Werkzeugen. Ganz simpel. Je mehr Werkzeuge du in deinem persönlichen rhetorischen Werkzeugkoffer hast, desto leichter kommst du kommunikativ durchs Leben. Und da das Leben und gerade das Berufsleben natürlich hauptsächlich wirklich Kommunikation ist, ist logisch, je mehr Werkzeuge ich habe, je mehr besser kann ich die Dinge lösen. Stell dir vor, du bestellst den Handwerker für zu Hause. Ich sehe da hinten neben der hübschen Blume eine fast weiße Wand. Mhm. Und jetzt sagst du, nee, du möchtest da mal einen rosa Ton haben. So, und jetzt berufst du dir einen Maler an, der nimmt einen Haufen Geld dafür, dass er dir dein Wohnzimmer saniert oder renoviert. Und jetzt kommt er an und der hat einen weißen Eimer Farbe dabei und einen einzigen Pinsel. Und ansonsten keinerlei Werkzeuge. Der hat keine Leiter, der hat keine Rolle, der hat einfach nur diesen einen Pinsel. Sarah, wie sehr würdest du diesem Handwerker vertrauen, jetzt deine Wohnung dazu zu machen? Wahrscheinlich nicht, ne?
Ich glaube, genau. Ich wäre ein bisschen skeptisch, wenn das nur ein Pinsel wäre, ob der das jetzt wirklich so kompetent machen kann.
Das ist der Punkt. Und genau weil das so ist, Sarah, betrifft das eben nicht nur das Handwerk, das ist natürlich eine rhetorische Figur, eine Metapher, sondern das Leben als Führungskraft oder als Mensch in einem Kommunikationsberuf insbesondere. Nur ist es eben so, dass wir diese rhetorischen Werkzeuge nicht in einem Werkzeugkoffer sichtbar für uns mittragen, sondern wir zeigen sie einfach kommunikativ. Und stell dir einfach vor, lieber Zuhörender, liebe Zuhörende, wenn du einfach in deinem Berufsleben schon bewiesen hast, dass du verschiedene Situationen kommunikativ A, besser einschätzen kannst und B, auch besser lösen kannst. Wie wird langfristig dein Ansehen in dieser Gemeinschaft sein? Wird es sich steigern oder wird es eher sinken? Das ist eine rhetorische Frage. Die wird natürlich steigen. Also geh bitte ins Training, trainiere. Ihr wisst ja, das geht schon recht günstig. Ist das schon möglich? Bei uns mit einem Online-Virtual-Reality-Training kannst du schon richtig wie verrückt 6 Wochen lang rhetorische Werkzeuge trainieren. Oder Ideallösung natürlich für die, die es sich leisten können. Geh mal in so ein richtiges Seminar, wo du mal ein paar Tage rangenommen wirst und Stück für Stück ein Werkzeug nach dem anderen erlernst und das in die Praxis bringst. So, dass du aus einem Seminar rausgehst und diese Werkzeuge nachher auch wirklich anwenden kannst. Dann ist das Ganze halt richtig gut. Die Ich-Botschaft, die wir jetzt genannt haben, ist ein rhetorisches Werkzeug. Ja? Ja. Also nicht in die Du-Botschaft zu gehen, du dumme Sau, das wird mir nicht gefallen. Ja, das natürlich zieht das weitere Aggression an und wird den anderen triggern, jetzt nochmal so richtig loszugehen. Oder noch schlimmer, der schweigt einfach und sagt, Angriff hat funktioniert. Guck dir die blöde Kuh an oder diesen Idioten hier, der reagiert völlig emotional, hat sich überhaupt nicht im Griff. Ja, das ist das Schlimmste, was dir passieren kann. Sondern sorge dafür sofort, dass du verstehst, was los ist. Dass du verstehst, wenn du angegriffen wirst, dass in deinem Kopf Kampf, Flucht, Schockstarre und Zusammenrottung, die 4 Fs, Fight, Flight, Freeze und Flock, reagieren, dein Verstand ausgeschaltet ist und aus dieser Situation dürfen wir alles aber nicht kommunizieren. Dann lieber schweigen, kurz ärgern und warten, bis der Einfall kommt und dann sprechen. Das ist 1000-mal besser. Du kannst auch jederzeit übrigens nachher sagen, sorry, ich will nochmal zu der Situation von vorhin zurückkommen. Ich muss das tun an dieser Stelle, weil es mir gerade ehrlich gesagt nicht so gut geht. Ich merke, dass ich nicht konzentriert bei den Themen sein kann, die in diesem Meeting berechtigterweise, weil wichtig, besprochen werden müssen. Und ich habe jetzt gerade mal drüber nachgedacht, was hier zum Einstieg des Meetings passiert ist und ich sage klipp und klar, nicht mit mir. Ich fühle mich angegriffen, ich fühle mich abgewertet und ich frage mich, warum wir es in diesem Meeting nötig haben, so miteinander umzugehen. Ich auf jeden Fall sage an dieser Stelle nochmal klipp und klar, an Sie gerichtet, Herr oder Frau XY, wenn Sie das nächste Mal machen, dann werde ich mir das nicht gefallen lassen und es wird zu Konsequenzen führen.
Also hier an den Gegenüber auch im Nachhinein nochmal ein ganz klares Feedback senden, wenn es mich danach noch beschäftigt und rumträgt. Jetzt hast du auch vorhin nochmal gemeint, absolut, mit der Persönlichkeit, So. Das heißt, wenn ich mich auf etwas vorbereite, wo ich auch weiß, es könnte zu einem schlagfertigen Angriff kommen oder passieren, ist es auch sinnvoll, sich davor die Persönlichkeit mich selber erstmal anzuschauen. Ne? Du hast vorhin gesagt, von Empathie, mit hoher Empathie, die Leute sind anfälliger. Mhm. Jedoch aber auch Menschen mit einem hohen Neurotizismus, die sich dann das sehr schnell auch triggern lassen und sich dann eben das bewusst machen. Ja. Hey, okay, ich habe einen hohen Neurotizismus. Hier vielleicht eher auch die Emotionen einfach bei sich behalten und nicht wieder zurückfeuern, um unfair zu werden. Das fand ich auch nochmal einen ganz wichtigen Aspekt, der für Frauen wahrscheinlich sehr interessant ist. Und ein guter Tipp hier aus dem Podcast sein könnte, hey, bereitet euch nicht nur kommunikativ drauf vor, sondern schaut auch erstmal an, hey, wer bin ich und welche Persönlichkeitsausprägungen habe ich? Du hast vorhin das Deep Ocean ja angesprochen, ne?
Ja, super wichtig.
Interessanter und Neurotizismus gewesen, Michael. Ich glaube,
stell dir mal alleine vor, also hoher Enthusiasmus, ja, ein erhöhter Neurotizismus und hohe Empathie kommen zusammen. Das sind natürlich genau die Menschen, die Leute, die keine Empathie haben, aber eine hohe Karriereabsicht, die natürlich hier direkt als Ziel taugen, weil sie genau wissen, wenn ich die anträgere, die gehen wahrscheinlich direkt hoch. Und sich alleine damit zu beschäftigen, das ist schon ein super wichtiges Werkzeug. Und du weißt ja, in meiner Rhetorikausbildung ist das absolut unabdingbar. Der erste Weg, um authentisch nach außen zu kommunizieren, ist erst einmal, dass ich wissen muss, wer bin ich, wie ticke ich, welche Persönlichkeitsmerkmale, die ab dem 5. Lebensjahr bei allen Menschen festgeschrieben sind dienlich und an welchen Stellen sind sie nicht dienlich. Und diese Persönlichkeitsmerkmale, hoher Enthusiasmus, Begeisterungsfähigkeit, heißt sich selbst, aber auch andere begeistern zu können. Mhm. Hohe Empathie, zu fühlen, was bei anderen Menschen los ist, heißt, dass ich eher spüre, wie es anderen Menschen geht und dadurch auch die Geschicke natürlich lenken kann in der Kommunikation und in einem Meeting. Das sind ganz klare Stärken. Die muss ich mir zunutze machen. Das kann ich aber erst, wenn ich weiß, wo ich dort auch im Vergleich zu anderen stehe.
Mhm. Und das ist auch so, was ich finde, was so einzigartig bei deinen Seminaren ist. Wir schauen uns nicht nur die Werkzeuge und die Kommunikation an, beziehungsweise auch in deinen Büchern, ne, kann man ja viel dazu lesen, mit anhand, was Kommunikation mit der Persönlichkeit zu tun hat. Und da weiß ich dann gezielt, wo ich dann besser drauf einsetzen kann oder drauf achten darf in Zukunft. Ja, danke dir erstmal heute für diesen tollen Talk wieder. War super spannend, auch für mich nochmal interessant. Und ja, das nächste Mal freue ich mich dann schon drauf, wenn wir vielleicht noch ein bisschen tiefer in das Female Leadership Programm beziehungsweise Thema Kommunikation da einsteigen. Ich fand das sehr interessant und wenn es den Zuschauern euch da draußen auch interessiert hat oder in Zukunft mehr interessiert, schreibt es gerne unter den Kommentaren oder via DM an uns, an Michael, und dann gehen wir da gerne nochmal mehr drauf ein. Und was eure Fragen dabei sind, da freuen wir uns schon drauf. Danke dir, Michael.
Von Herzen gern. Liebe Grüße aus Istanbul und ja, auch von meiner Seite nochmal den Anruf. Bitte schreibt uns, welche Fragen habt ihr, welche Themen interessiert euch? Ja, damit, wir gehen das gerne an.
Genau.
Danke, Sarah.
Bitte, gerne. Danke dir.
Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Informationen unter www.rhetorik.me.